Eine neue Runde Fahrernoten, diesmal zum großen Preis von Monaco und ihr kennt das Spiel. Wir bewerten alle 22 Fahrer auf einer Skala von 1, das ist dann das Schlechteste, bis 10, das ist das Maximum. Und wir bewerten es nach Fahrerleistungen, nicht nach Position, sonst wäre das Ganze sehr reißig witzlos. Und wir legen wie immer los mit der Mannschaft, die am Ende der Konstrukteurstabelle steht und kämpfen uns sozusagen Stück für Stück nach vorne auf Platz 1 und in der Mitte des Videos spielen wir unser beliebtes im Kreis Fragen-Quiz, wo Dave und ich uns jeweils eine Formel 1 Wissensfrage stellen und hat nicht viele Klicks momentan, aber wir haben eine Grand Prix-Länge-Episode, abendfüllende, die machen wir einmal im Jahr. Die könnt ihr gerne, wenn ihr auf unserem Kanal nachschaut, und wir verlinken es auch nochmal hier, ganz anschauen. Ja, so ein bisschen so ein Nischending, aber wenn ihr auf Formel 1 Quizzes steht, dann schaut da gerne mal rein und damit geht's los. Und wir legen los mit, wie immer, ganz hinten Cadillac, nicht Aston Martin. Und zwar aus einem Grund, Fernando Alonso hat ja sozusagen am grünen Tisch dann noch ein Pünktchen abgestaubt, und deswegen ist Cadillac jetzt nach hinten gefallen. Die einzige Mannschaft jetzt mit 0 Punkten. Und eigentlich hätte es ja anders kommen können, denn eigentlich kurz nach Rennende war ja Peppers derjenige, der das letzte Pünktchen abgestaubt hatte. Und so ist das Ganze jetzt aber nochmal verschoben worden, denn Peppers hat auch nochmal eine Strafe bekommen und dementsprechend ist nach hinten gefallen. Und so liest sich das Ganze folgendermaßen. Sergio Perez, 18. Quali und 15. im Rennen und Valtteri Bottas, sein Teamkollege, 20. in der Quali und im Rennen dann relativ früh ausgeschieden. Bei dem kommt so einiges zusammen. Eins habe ich schon gesagt, für die, die es noch nicht wissen, es gab ja Gerüchte, dass Valtteri Bottas jetzt schon demnächst auf dem heißen Stuhl sitzen könnte und rausfliegt. Und da hat Teamchef Graham Loudon einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nein, man plant auch nächstes Jahr tatsächlich mit Bottas und mit Perez. Mit Perez sowieso, da macht er sowieso einen super Job. Und eine Sache darf man ja nicht vergessen, die beiden wurden ja auch deswegen geholt, weil sie nicht nur schnell sind, vermeintlich zumindest, Bottas jetzt momentan nicht so sehr, sondern vor allem, weil sie eben Entwicklungsarbeit super leisten können, weil sie vor allem sehr erfahren sind. Beide haben ja jeweils in Teams, im Fall von Valtteri Bottas bei Mercedes, im Fall von Perez bei Red Bull, als Zweitfahrer sozusagen tätig gewesen, die Weltmeistertitel am Fließband geholt haben. Und das ist natürlich extrem wertvoll für die Entwicklung und auch für die Infrastruktur, für das Aufbauen. Also das sind beide in der Hinsicht unfassbar wertvoll für Cadillac. Und deswegen kann man das schon ganz gut nachvollziehen. Also so viel dazu, Dave. Jetzt geht's an die Noten. Was gibst du denn den beiden?
Ja, pass auf, ich gebe Sergio Perez für dieses Wochenende in Monaco nur 6 Punkte. Ja, ist relativ wenig, aber ich begründe auch gleich warum. Valtteri Bottas kriegt sogar noch weniger, dem gebe ich 3 Punkte. Bei Bottas kann man das relativ schnell abfrühstücken. Der war langsam das ganze Wochenende, hat im Qualifying nur die beiden Aston Martins hinter sich gelassen, die ziemlich hoffnungslos unterwegs waren. Und wenn man dann schon ein bisschen eine Pechsträhne hat, dann kommt alles dicke. Er hat auch noch technische Probleme zu beklagen. Im Rennen konnte er dann gar nicht zu Ende fahren. Dementsprechend wirklich, maue. 3 Punkte von mir für ihn. Er muss da langsam ein bisschen liefern, wenn er sich behaupten möchte, wenn er selbst diese Gerüchte um seinen Sitz da ein bisschen im Keim ersticken will. Bin eigentlich schon sicher, dass er das kann. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass er es nicht zusammenkriegt im Moment. Gucken wir mal, das nächste Rennen steht da schon vor der Tür, Barcelona, da kann er sich dann wieder beweisen. Und die Erfahrung, du hast das angesprochen, die haben eigentlich beide und Sergio Perez, damit schwenke ich jetzt mal um, hat diese Erfahrung ein bisschen vermissen lassen tatsächlich, deswegen kriegt er von mir auch nur 6 Punkte für dieses Wochenende. Eigentlich war es fahrerisch sehr, sehr gut, er war schnell, er hat sogar Oli Behrmann im Haas hinter sich gelassen. Gut, woran das liegt, werden wir dann gleich bei Haas nochmal ein bisschen erörtern. Aber trotzdem, im Qualifying P18 in dem Cadillac ist durchaus aller Ehren wert. Aber er hat es im Rennen dann selber weggeworfen. Er hat 2-mal den gleichen Fehler gemacht in einem Rennen. Das kommt selten gut, Er hat sich 2-mal, das haben wir nämlich in der Analyse unterschlagen, er hat sich 2-mal falsch auf den Startplatz gestellt, beziehungsweise auf den falschen Startplatz gestellt und wurde 2-mal dafür bestraft. Das hat dann am Ende seine an sich sehr, sehr gute Leistung zunichte gemacht. Er hätte den 1. Punkt holen können für Cadillac, denkwürdiger Moment. Stattdessen steht Cadillac jetzt sogar einen Platz weiter hinten in der Konstrukteurswertung. Sie haben 0 Punkte. Den 1. Punkt hat dann ausgerechnet der Aston Martin von Alonso abgestaubt. Das ist
Der ist immer
wirklich,
da, wenn es irgendwie geht, ne? Also.
ja, genau. Das ist halt super bitter für Perez und für Cadillac. Aber so ist es nun mal. Man muss es halt zusammenbringen, gerade an so einem Chaoswochenende mit vielen Ausfällen und viel Tohuwabohu. So eine Chance kommt nicht so schnell wieder für Cadillac. Die hätte Perez tatsächlich nutzen müssen. Er hätte sie auch nutzen können vom Speed her. Die individuellen Fehler, ja, die sind dann schuld dran. Wie siehst du es denn?
Bisschen anders, wenn ich ehrlich bin. Ich gebe Perez tatsächlich 8 Punkte und Bottas 3. Bei Bottas, ich fange auch mal mit ihm an. Ja, der hatte Probleme mit der Bremse, Bremstemperatur, musste das Auto dann abstellen. Ja, insgesamt war es aber halt keine besonders herausragende Leistung. Da ist wahrscheinlich einfach die Entwicklungsarbeit das, was er wertvoll momentan beiträgt. Und das Feedback, was die Schnelligkeit angeht, da ist er jetzt die ganze Saison schon hinter Perez sozusagen und muss sich da einreihen. Aber ja, vielleicht sind ja auch intern da so ein bisschen die Fokussierungen etwas unterschiedlich. Man experimentiert vielleicht mit unterschiedlichen Dingen. Also so 100% können wir das nicht wissen. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Bei Perez ist es so, auch der hat über Probleme geklagt. Tatsächlich stand es da auch zur Debatte, dass man zwischendurch das Auto abstellt. Da ging es um Vibrationen am Auto. Er hat auch selber gesagt, so der Restart, der war ganz schlecht, aber die erste Runde von ihm war super, hat einige Autos auch überholt und am Ende, ja, auf der Strecke zumindest mal auf Platz 10 abgeschlossen. Und auch der Teamchef Graeme Lowden hat gesagt, also Checo hat wirklich fantastisch, ist fantastisch gefahren und hat mehrere Positionen gut gemacht. Und also jetzt Zitat Graeme Lowden, es ist wirklich sehr, sehr schade, dass die Strafe uns nach hinten geschmissen hat. Und es ja, war ein Kampf von Perez, der sich angefühlt hat, als würde er um einen Sieg kämpfen. Und ich habe es eigentlich auch so gesehen, deswegen gebe ich ihm die 8 Punkte.
Fair
Man kann
enough.
aber halt nicht weggegeben. Ich war schon irgendwie drauf und dran, die 9 zu geben, aber es waren halt ein paar Fehlerchen auch dabei, die ich ihm aber nicht weiter anrechne, als dass ich ihm jetzt von 9 auf 8 abgewertet habe, was ich, wie gesagt, so im Kopf hatte, vielleicht ihm die noch zu geben, weil er halt auch wirklich mit einem Auto zu kämpfen hat, das ihm nicht wohlgesonnen ist. Lassen wir uns mal so ausdrücken. Und
Kann man so
ja,
formulieren.
dann würde ich sagen, gehen wir zu den nächsten, die mit ihren Autos auch mindestens genauso zu kämpfen haben. Das sind die Kollegen von Aston Martin und Fernando Alonso hat das schier Unmögliche gemacht. Da sieht man schon, was das für ein Kaliber von Fahrer ist. Auf der einen Seite, Perez ist ja da dementsprechend dann auch nicht viel schlechter, wenn er mit dem Cadillac da so weit vorne rumturnt, in Anführungsstrichen. Und Alonso dann hat es, ja, natürlich mit freundlicher Hilfe in dem Fall von Perez und noch ganz vielen anderen, die ausgefallen sind. Aber in Monaco muss das ja erstmal schaffen. Und wie gesagt, die zwei Teams, und ich glaube, Aston Martin ist da also noch ein bisschen schlimmer dran, die haben ja also wirklich Autos, die kannst du eigentlich auch als Strafen werten irgendwie, ne? Also da brauchst du auch keine
Handicap,
Drive-Thru-Penalty. Genau, also das ist man genug gestraft mit
Da hast
sowas.
du
Und
pro Runde eine 5-Sekunden-Strafe fast.
ja, das da, also kommt wirklich fast nah dran, wenn man sich so die Qualitäten anschaut. Ne? So alle 2 Runden einmal 5 Sekunden Strafe. So, also das ist eigentlich irre, ne? Wenn man sich das mal, wenn man es mal so
Na.
ausdrückt, sehr, sehr gut getroffen von Dave gerade. Und ja, schauen wir mal. Also faktisch einen Punkt auf dem Konto, Fernando Alonso 21. in der Quali und 10. im Rennen dann und Lance Stroll 22. in Quali und im Rennen dann ausgeschieden. Der ist ja da an dieser Stelle dann rausgeflogen, wo der Asphalt dann nach und nach aufgebröckelt ist. Kurzer Nachtrag, Perez hat es auch schon mehrere Runden vorher gesagt und durchgefunkt, dass man da aufpassen sollte und dass man da mal schauen sollte. Und das wurde dann auch lustigerweise auf Instagram von dem einen oder anderen Account dann nochmal thematisiert dann nach dem Sonntag und das hat Sergio Perez sogar repostet, ja, also der ist anscheinend auf Instagram auch mit wachem Auge unterwegs, aber jetzt erstmal die Noten von den Aston Martin-Fahrern von Dave.
Na, nun schaut's aus. Fernando Alonso kriegt von mir nahezu die Bestnote in 9 Punkte für diese, ja, Mammutleistung in Monaco. Ja. Lance Stroll macht's wie Bottas, der kriegt von mir leider nur 3 Punkte. Dann können wir auch da mit Lance Stroll anfangen. Was es zu sagen gibt, ist, er ist letzter geworden in der Quali. Einmal mehr gebügelt von Alonso. Oh Gott, sorry. Und ja, im Rennen hat er dann diesen Unfall gehabt. Dadurch ist er aufgefallen. Ansonsten war es mal wieder eine ziemlich maue Vorstellung, keine Ahnung, na, er fährt halt irgendwie mit, er schwimmt irgendwie mit. Und wenn er nicht gerade irgendwie einen super guten Tag und richtig Bock hat, dann ist das alles meistens ziemlich trist, was der gute Stroll da abliefert. Das Material ist miserabel, ja, das muss man natürlich zugute halten, aber Alonso kriegt mit dem gleichen Material ja auch andere Dinge hin. Wie mies übrigens das Material ist, mit dem die da kämpfen, zumindest motorenseitig, haben wir auch kürzlich in einer schönen Episode für euch zusammengestellt, warum Honda ja so schlecht ist, dass sie da eine extra Kategorie aufgemacht haben, die FIA nämlich, wenn es um die Nachbesserung am Motor angeht. Das könnt ihr euch hier anschauen, Sebastian verlinkt es euch mal, will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber das Handicap ist riesig, wir haben es gerade schon ausgemalt. Was der Kollege Alonso da veranstaltet hat, das war natürlich um Welten besser. Ich gebe ihm trotzdem keine 10, ja, dafür hätte er meines Erachtens nach dann auch im Qualifying schon den einen oder anderen Baum ausreißen müssen für diese absolut herausragende 10 dann. Es war trotzdem ein super, super Rennen immerhin, ja, er war Vorletzter im Qualifying, da war dann wahrscheinlich einfach nicht mehr drin im Auto. Im Rennen trotzdem, er hat selber gesagt, er ist volles Risiko gegangen bei allen Starts. Ja. Er ist irgendwie trotzdem cool geblieben, er ist heil durchgekommen. Er war auch in Runde 3 schon an der Box, ja, hat Reifen gewechselt. Der erste, der regulär an der Box war und gewechselt hat. Wir hatten ja noch 2, 3 Piloten, die dann gleich nach einem kleinen Tête-à-Tête an der Box waren. Aber auch das Team, also ne, die ganze Mannschaft hat da voll auf Risiko gespielt. Es hat sich ausgezahlt, ein Alonso fährt deine riskante Strategie dann auch erfolgreich zu Ende. Belohnt mit einem Punkt, ich hoffe, das motiviert die ganze Mannschaft, Alonso sowieso. Und auch Lance Stroll hat sich geäußert, er hat gesagt, er kann es kaum erwarten, bis die Upgrades ans Auto kommen. Das soll übrigens kurz vor der Sommerpause dann der Fall sein. Erfreulicherweise war auch Adrian Newey an der Strecke diesmal wieder. Er war ja eine Zeit lang krank, ne? Auch da haben wir uns Sorgen gemacht und eine entsprechende Episode. Ihm geht's wohl soweit wieder in Ordnung. Er hat gesagt, er arbeitet die ganze Zeit rund um die Uhr fleißig an den Upgrades, die eben vor der Sommerpause ans Auto kommen sollen. Und ja, der Optimismus kommt, schimmert so langsam ein bisschen durch bei Aston Martin, oder?
Ja. Und damit zu meinen Noten, ich gebe auch Alonso 9, du hast ja eigentlich auch schon alles gesagt, hat genau die richtige Entscheidung getroffen, war auch sehr aggressiv, die Strategie, da so früh in die Box zu gehen, dann eben drauf zu setzen, da im Prinzip bis zum Schluss durchzufahren, aber war natürlich clever, ne? Weil man davon ausgehen konnte, dass es Safety Cars gibt und dementsprechend alles richtig gemacht und so musst du es machen, ne? Wenn das Auto nichts hergibt, dann wird dann auch der Mut belohnt in dem Fall. Lance Stroll habe ich 5 gegeben, also damit ein bisschen mehr als du. Ich fand ihn jetzt nicht so ganz katastrophal. Er hat auch sehr, sehr viel zu kämpfen gehabt mit der Inkonsistenz des Autos. Da hat er gesagt, gerade bei der im Beschleunigen und beim Herunterbremsen ist das Auto in jeder Kurve, verhält es sich irgendwie anders, ja. Und klar, so ein Fernando Alonso, der kann mit seiner Klasse das wahrscheinlich einfach besser ausgleichen, aber man muss trotzdem sagen, also Lance Stroll ist trotzdem, er ist kein Top-Formel-1-Fahrer und also außer wenn er einen Sahnetag hat, dann kann er immer mal wieder Akzente setzen, aber er ist auch keine absolute Graupe, ne? Und solche Geschichten, die würde ich dann schon auch eher dem Auto zuordnen, ne? Und auch andere Fahrer, sei es jetzt ein Leclerc oder auch ein Max Verstappen, die haben, wenn das Auto mal wirklich gar nichts taugt, durchaus Fehler drin, die sie normalerweise nicht haben. Und Stroll hat auch so Passagen in der Saison, diese Saison bisher noch nicht, wo er dann gefühlt jedes Rennen dann Ausritt hat oder tatsächlich auch crasht, aber schauen wir mal, hier gebe ich ihm mal mildernde Umstände und damit sind wir bei Audi. Die haben sogar schon 2 Punkte auf dem Konto. Dieses Mal hat es leider nicht gereicht. Der 11. Platz, dieser Verfluchte, den Hülkenberg normalerweise immer erbt oder einfährt, den hat diesmal Porto Lüder bekommen. Aber eins nach dem anderen, Nico Hülkenberg, 13. in der Quali und auch 13. im Rennen. Und Gabriel Bortoleto, 16. in der Quali und 11. im Rennen. Ja, was gibt's denn bei Ihnen?
Also, Nico Hülkenberg kriegt von mir 7 Punkte für dieses Wochenende. Gabi Bortoleto gebe ich am Ende des Tages doch 5. Habe auch ein bisschen mit mir gehadert. Gabi Bortoleto, fangen wir doch da mal an. Der hatte einen schmerzhaften und kostbaren Ausflug in die Leitplanke im Qualifying. Ja. Hat dafür eine Unterbrechung gesorgt. Ist ironischerweise dann trotzdem ins Q2 gekommen, weil seine Zeit, die er vorher gesetzt hatte, gut genug war. Aber natürlich kannst du das nicht bringen. Ne? Gerade in Monaco ist es natürlich wichtig, sich so weit wie möglich halt vorne zu platzieren, zu qualifizieren. Das ist ihm nicht gelungen. Er war da auch sehr selbstkritisch mit sich selbst natürlich. Klar hat sich da die Verantwortung für den Unfall übernommen. und ja, sich da selbst in die Schuld genommen. Ja, es hilft am Ende trotzdem nichts, von Platz 16 loszufahren. Ist dann halt schwierig. Er hat aber trotzdem tapfer durchgehalten im Rennen und wurde dann so ein bisschen nach vorne gespült. Fast in die Punkte, du hast es gesagt. Platz 11, aber rein von der Pace her ist ein Audi natürlich deutlich schneller als ein Cadillac, der da regulär vor ihm ins Ziel gekommen ist mit Sergio Perez und auch als ein Alonso. Machen wir uns nichts vor. Also es war keine Glanzvorstellung. Er hat dann das Beste draus gemacht am Sonntag, aber naja. Bei Nico Hülkenberg hat das Schicksal zugeschlagen. Er war im Quali auch gar nicht so gut unterwegs. Ich hatte ja gehofft und den Verdacht gehabt vor dem Wochenende, dass Audi gut aussehen könnte in Monaco. Da zählt die Motorleistung nicht so viel. Es sah auch ganz gut aus eigentlich, ja, im freien Training. Ich dachte schon, Top 10 für beide ist möglich. War dann im Qualifying leider doch nicht möglich. Auch Hülki nur 13. im Qualifying. Da hat er sich wahrscheinlich selber auch geärgert drüber. Trotzdem im Rennen saubere Vorstellung bis zum Ende dann. Nach dem Restart gab es dann einen großen Stau, ja, in der Haarnadel. Nico Hülkenberg wurde da mehr oder weniger eine Linie aufgezwungen. Ja, es war halt nur noch Innenplatz. Er ist dann nach innen gefahren. Lenkt da voll ein, wie es alle machen. Und Carlos Sainz, der dann ein paar Meter vor ihm war, hat die Außenlinie gewählt. Und lässt sich da absolut nicht verhindern, dass sich diese beiden Linien dann irgendwann kreuzen. Hülkenberg hätte vielleicht bremsen können, dann wäre ihm aber von hinten wahrscheinlich noch jemand draufgefahren. Also er war da gefangen, ja, also blöde Situation. Er hat es trotzdem einigermaßen gedreht, dass da eben nicht allzu viel passiert ist, zumindest an seinem Auto. Carlos Sainz hat es natürlich erwischt. Das hat dann die Rennleitung ziemlich hart bestraft mit einer 10-Sekunden-Strafe. Und dadurch ist Hülkenberg aus den Punkten gefallen. Es war mal wieder eine verpasste Gelegenheit leider für Audi. Du hast es gesagt, sie haben 2 Punkte auf dem Konto. Die rühren noch vom ersten Saisonrennen, als Bortoleto da 2 Punkte geholt hat. Mit Platz 9, es hätten schon viel, viel mehr sein können und in Monaco definitiv sein müssen. Ja, das war eine große Gelegenheit. Ja, die Rennkommissare hatten was dagegen. Aber ich rede viel. Was sagst du denn zu den beiden?
Ein bisschen beide kriegen bessere Noten von mir als von dir, aber der Abstand ist der gleiche. Und zwar gebe ich Hülkenberg 8 Punkte und 6 Punkte für Bortoleto. Du hast eigentlich alles schon gesagt. Also Bortoleto hat eben in der Quali so ein bisschen ein besseres Ergebnis weggeschmissen, hat dann natürlich auch das Problem gehabt, dass er aus der Boxengasse starten musste und deswegen eben sich schwer getan hat, nach vorne zu kommen. Die Pace, hat Alan McNish dann, der Race Director von Audi, gesagt, war eigentlich da und das Ergebnis, das spiegelt nicht sozusagen die wahre Kräfteverhältnis wieder sozusagen. Ist auf jeden Fall etwas, wofür man oder wo man auf jeden Fall Hoffnung haben kann für die nächsten Rennen. Der ein oder andere hat ja bei uns die Kommentare jetzt schon geschrieben zur Rennanalyse, dass auch die Strategie von Audi nicht die allerbeste ist. Haben wir hier und da in der Saison auch schon bemerkt. Ja. Ich glaube, wenn ein bisschen weniger Pech dabei gewesen wäre, wären sie auch wahrscheinlich beide in die Punkte gekommen. Also auch Gabriel Bortoleto hat ja eigentlich auch eine gute Recovery hingelegt, wenn man sich das mal so anschaut. Klar, natürlich profitiert von denen, die vor ihm ausgeschieden sind und Strafen gekriegt haben, aber auf der anderen Seite hat er ja auch Pech gehabt. Also so gesehen, ja, war schon aus meiner Sicht trotzdem ein solides Rennen von ihm. Wir sind angekommen bei Williams, die haben schon 11 Punkte auf dem Konto und da ist es so, Carlos Sainz, 12. in der Quali und im Rennen dann ja sehr spät rausgeboxt worden. Gleich von 2 Fahrern einen auf den Deckel gekriegt und dann ging es nicht weiter, musste sich dann sehr schnell, was er auch gut gemacht hat, von der Strecke entfernen. Albon ist einen Platz vor ihm in der Quali praktisch dann gelandet und damit auf Platz 11 und 8. Und dann solide Punkte nach Hause gefahren. Im Rennen, und da muss man schon sagen, das war eine solide Vorstellung von Williams. Die konsolidieren sich so langsam wieder als gutes Mittelfeldteam, ja, das um Punkte regelmäßig fährt. Mal schauen, ob es noch weiter nach vorne geht. Ich denke, da ist gutes Potenzial da. Und was man auch gleich vorwegnehmen kann, die beiden haben ja auch sozusagen 2025 Reloaded gemacht, indem sie sich da gegenseitig Rückendeckung gegeben haben. Da ist immer der eine ein bisschen langsamer gefahren, damit der andere sich über so 5 Runden dann ungefähr dann so ein Pitstop-Fenster rausfahren kann. Das funktioniert dann in Monaco tatsächlich sehr, sehr gut. Mhm. Eben ist da auch teilweise ziemliches Risiko gegangen. Ich glaube, es war mit Lindblad, da hat er sich dann irgendwann verkalkuliert. Den musste er dann vorbeiziehen lassen. Das hat ja auch schon so ein bisschen das Ganze kompromittiert. Aber was man auch sehen konnte, auch wenn Albon sich generell ein bisschen geärgert hat am Funk, was irgendwie die letzten 2 Jahre so auch Einzug gehalten hat anscheinend, oder auch vor allem seit dieser Saison, da schimpft er auch schon wirklich deutlich mehr, als man das von ihm eigentlich gewohnt ist. Nichtsdestotrotz, in dieser roten Flaggenphase, da waren beide in der Box gestanden, haben da sehr, sehr konzentriert mit dem Teamchef gesprochen und also mit James Rowles und haben auch einen sehr harmonischen Eindruck gemacht. Ja, also das ist sehr, sehr konzentriert und aus dem ein oder anderen Interview vom Williams Channel auf YouTube, da kann man auch schon tatsächlich eine sehr, sehr gute Teamchemie zwischen diesen beiden Fahrern rauslesen. Also da ist eigentlich das Fundament sehr, sehr gut. Jetzt habe ich viel geredet, bevor wir überhaupt in die Punkte gehen, aber das war mir wichtig, deswegen Dave jetzt feuerfrei, was sind deine Noten?
Das ist wunderbar, da muss ich nicht mehr so viel erklären, das passt schon. Meine Punkte für die beiden sind 6 für Carlos Sainz an diesem Wochenende, eine gute 7 für Alex Albon. Liegt hauptsächlich daran, dass ich das Gefühl hatte, dass Alex Albon endlich mal wieder zumindest ein Hauch vor Carlos Sainz war, generell das ganze Wochenende. Was die Pace angeht, ja, sie waren nah beisammen, aber Albon war halt immer so dieses kleine Stückchen schneller gefühlt. Ja. Endlich mal wieder, Carlos Sainz hat ihn da ja wirklich ziemlich alt aussehen lassen in der jüngeren Vergangenheit. Das geht also aufwärts für Alex Albon, toll. Er hat es dann auch zum Glück, ja, oder mit ein bisschen Glück nach Hause gefahren, das Ergebnis. Es hätte eigentlich, es hätten doppelte Punkte sein müssen, auch für Williams, ja. Sie haben es toll gemacht, du hast es ja gerade schon dargestellt. Teamwork wird da groß geschrieben. Sie haben sich beide sehr fair daran gehalten, sie haben einander dann auch wieder vorbeigelassen. Also intern ist da wirklich alles im Reinen. Das macht James Walz super gut. Der hat da alles im Griff, wie es scheint, auf jeden Fall. Carlos Sainz hat einfach Pech hinten raus. Ne? Du hast schon angedeutet, erst hat ihn der Hülkenberg umgedreht und 2 Kurven später, ich glaube, Colapinto war es. Ne? Das war dann der endgültige Todesstoß für das Rennen von Carlos Sainz. Bitter, da ist eine Serie gewissen. Er ist tatsächlich in jedem Monaco-Rennen, das er bisher bestritten hat, in die Punkte gekommen bisher. Ja, 2026 eben nicht. DNF, 8 Runden vor Schluss. Bitter, aber trotzdem eigentlich eine solide Leistung auf jeden Fall. Alex Albon, wie gesagt, ein Pünktchen besser in meinen Augen, aber viel war da nicht dazwischen. Bei dir auch nicht.
Nee, und ich gebe ihm aber tatsächlich deutlich mehr Punkte. Und zwar kriegt Albon von mir 9 und Sainz von mir 8. Und es ist gar nicht so viel anders wie jetzt deine Erklärung sozusagen. Aber ich habe einfach
heute
die Leistung...
Ne?
Ja, oder ich bin heute ein bisschen freigebiger, aber ich kann es auch gut erklären. Also ich finde, gerade Albon hat ein super Rennen gemacht. Er hat auch selber von sich gesagt, und das sehe ich auch so, war sein bestes Rennen dieser Saison zumindest. Und er hat auch mit Energiemanagement-Problemen zu kämpfen gehabt, sehr früh im Rennen schon, und war deshalb auch ein bisschen wütend, dass er da sozusagen dann den Bremsblock oder Bremsbock spielen sollte gegen Lindblad für Sainz, weil er da einfach nicht weil er Sainz nicht gönnt, sondern weil er einfach der Meinung war, dass das mit diesem technischen Problem, mit dem er da zu kämpfen hatte, einfach ein bisschen ja, leichtsinnig sei. Hat am Ende dann für ihn zumindest paradoxerweise dann ganz gut geklappt. Er hat ja dann später nochmal dann die Position mit Sainz getauscht. Und ja, bei Sainz war es halt so, er hat ja eigentlich auch alles richtig gemacht. Ne? Im Großen und Ganzen wurde dann erst von Hülkenberg geboxt. Und am Ende hat er von Colapinto dann noch den entscheidenden Schlag bekommen, wo es dann nicht mehr weiterging. Und ändert aber nichts an seiner Leistung. Der Punkteunterschied kommt eben dadurch zustande. Es sind ja eigentlich im Formationsflug unterwegs gewesen, aber Sainz war dann schon insgesamt ein bisschen langsamer an dem Wochenende als Albon. Und da hat sich Albon tatsächlich das auch verdient. Und einfach immer wieder nur Glückwunsch an Williams, was sie da für ein tolles Fahrerduo haben. Auch wenn Albon jetzt ein bisschen gebraucht hat, um wieder in die Spur zu finden. Vielleicht hat das ja jetzt so langsam sich eingegroovt. Und Barcelona sollte eigentlich eine Strecke sein, die den Williams ein bisschen besser liegt wahrscheinlich. Haben wir jetzt einen guten Motor. Inzwischen wissen wir ja, dass es der zweitbeste ist. Ja, also wenn das Setup passt, dann können da vielleicht auch wieder Punkte drin sein. Und auch bei Haas wird man sich bestimmt Hoffnungen machen. Zu Recht auch. In Monaco hat es auch wieder 5 Punkte gereicht. Natürlich da auch wieder ohne das ganze Chaos, das es gegeben hätte, wäre es vielleicht nicht so gekommen. Und Glück und Freud dieses Mal sehr weit auseinander. 21 Punkte haben sie auf dem Konto. Ocon 17. in der Quali, 9. im Rennen. Ist da sehr weit nach vorne gekommen, hat aber auch eine gute Figur gemacht. Und Oli Bearman, der hat kein gutes Wochenende gehabt. Eins der wenigen, wo Ocon dann im Endeffekt schon deutlich besser unterwegs war. 19. nur in der Quali und im Rennen dann ausgeschieden. Wenn es mich jetzt nicht komplett täuscht, ich schaue gerade auch nochmal rein, relativ früh auch. Ja, das war dann so ungefähr in Runde 30, muss das gewesen sein.
No,
also da war aber auch nicht besonders weit vorne. Also es wäre so oder so sehr, sehr schwierig geworden für Bearman, da irgendwo in die Nähe von Ocon zu kommen. Und jetzt ist es Zeit für Punkte.
Ja, Meine Punkte für die beiden lauten 7 für Esteban Ocon und 3 für Oli Berman. Das war ein komplett vergurktes Wochenende für den jungen Briten. Sehen wir sehr selten von ihm. Ist natürlich schade, es ist ausgerechnet dann beim Glamour Grand Prix in Monaco passiert, wo dann wirklich alle extra genau drauf gucken. Kann aber passieren. Er ist immer noch sehr jung, er muss noch viel lernen. Und das hilft dann natürlich nicht, wenn man in den Trainingssessions schon mal die Leitplanken küsst hier und da. Das ist ihm passiert. Dieses Mal und dann tut man sich schwer mit dem Selbstvertrauen. Man weiß auch nicht so recht, ob das Auto dann wieder ordentlich zusammengebaut wurde und man braucht Rhythmus, man braucht Vertrauen ins Material und wenn das einmal weg ist in Monaco, dann bist du einfach in so einem Teufelskreis. Ich glaube, das haben wir gesehen. Er hatte dann wirklich den Rest des Wochenendes einfach immer das Nachsehen irgendwie. Er konnte dann mit seinem Auto nicht mehr ordentlich umgehen. Bremst man ein bisschen früher oder weiß nicht so recht, wo muss ich jetzt einlenken und dann summiert sich das halt sehr, sehr schnell. Ich glaube, das muss er abhaken dieses Wochenende, das war einfach nix. Ich glaube, das kann er aber auch. Bei Esteban Ocon lief es erstmal gar nicht so viel besser, wenn Oli Berman massive Probleme hat und sich auf 19 qualifiziert und Ocon dann nur 17. ist, sage ich mal, sieht es auch nicht allzu gut aus, aber Ocon hat zum einen ein gutes, sauberes Rennen gefahren. Und zum anderen hat die Strategin, ja, Laura Müller, dürfen wir auch gerne mal erwähnen, einen guten Move gemacht. Ich glaube, er hat in Runde 9, war das Runde 9? Ja, in Runde 9 von Medium auf Hard gewechselt. Das hat sonst keiner gemacht, nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das war am Ende irgendwie der Schlüssel. Ja. Er konnte dann einigermaßen in freier Luft fahren, hat es super umgesetzt, ja, hat er gut gemacht. Und natürlich spielt dann am Ende noch das Glück die entscheidende Rolle. So ist er in die Punkte gerutscht. Auch für ihn ist es sehr, sehr gut, glaube ich, dass er mal sein Selbstbewusstsein ein bisschen aufpolieren kann. Das hat er deutlich gelitten. Was mich übrigens gefreut hat, kleiner Side-Fact an dieser Stelle, ich glaube, es war auch während der Unterbrechung rote Flagge oder sogar vor dem Rennen. Wir haben Esteban Ocon gesehen, wie er sich sehr gelöst und entspannt mit Teamchef Ayao Komatsu unterhalten hat. Da unterstellt man den beiden ja auch immer kein gutes Verhältnis und das, der Haussegen hängt schief und Ocon wird eh bald ersetzt und so, was auch immer da geschrieben wird, sah mir überhaupt nicht so aus, ehrlich gesagt. Die haben sich ganz entspannt unterhalten, waren gut drauf und hatten sogar Spaß. Am Ende wurde es belohnt mit 2 Punkten in der WM-Wertung. Von mir kriegt der Ocon eben 7, Berman 3. Wie schaut es bei dir aus?
Ich gebe Ocon 8 und Berman 4, dementsprechend auch wieder ein mehr.
Ich erkenne ein Muster heute.
Im Prinzip habe ich da nicht mehr viel hinzuzufügen. Also Ocon hat es aus meiner Sicht gut gemacht, hat er sich verdient. Wie gesagt, natürlich mit dem Zusatz sozusagen versehen, dass da, wie bei vielen anderen eben, die Ausfälle von den anderen viel ausgemacht haben. Bei Berman ist es so, wenn er halt dem Ocon am Anfang des Rennens nicht hinten drauf gefahren wäre und sich da das Auto beschädigt hätte, wäre einiges mehr gegangen. Er hat ja danach noch einiges versucht, aber wenn du den Schaden dann mal hast, ne, dann hast du den Schaden. Und dann kannst du auch nichts machen. Am Ende, er war ja auch sehr, sehr wütend, dann wie er in der Box dann den Helm abgenommen hat, hat man dann gemerkt, würde er sich wahrscheinlich auch sehr über sich selber geärgert haben.
Zu Recht.
Wo es wesentlich besser ausschaut, ja, das war bei den Racing Bulls, die haben 39 Punkte auf dem Konto und haben jetzt auch an dem Wochenende schön Punkte gesammelt. Liam Lawson 10. in der Quali, 5. im Rennen und Arvid Lindblad 15. in der Quali und 6. im Rennen. Der hat sich da schön nach vorne geschlängelt, also beide eigentlich mit einer sehr, sehr guten Leistung und dann mal schauen, was unsere Punkte dafür sind. Der fängt auf.
Unsere Punkte dafür kann ich dir gleich verraten. Liam Lawson kriegt von mir 9 Punkte. Sehr, sehr, sehr gute Leistung von ihm. Arvid Lindblad gar nicht viel schlechter. 8 Punkte, ja. Bei Lindblad gibt es nur einen Punkt weniger, weil er sich eben schlechter qualifiziert hat. Aber er ist Rookie, er ist noch nie mit einem Formel-1-Auto in Monaco rumgefahren und er hat es fehlerfrei hinbekommen das ganze Wochenende. Allein das ist schon eine Leistung. Dass er dann auch so hart profitiert hat von all dem Missgeschick, das da vor ihm passiert ist und einfach einen Platz hinter seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen ist, der sich deutlich besser qualifiziert hat, ist wirklich spitzenmäßig, sehr gute Leistung. Sehr gut heißt bei uns einfach 8, zumindest bei mir. Und Liam Lawson kriegt entsprechend den Punkt mehr, weil er sich auch noch super qualifiziert hat. Ja, ins Q3 zu kommen mit Racing Bulls hier, mit so einem Racing Bulls in Monaco, ja, muss man auch erstmal schaffen. War tipptopp auf jeden Fall, hat er astrein umgesetzt und auch ein fehlerfreies Wochenende von ihm. Gibt nicht viel zu bemängeln auf jeden Fall. Weiß nicht, eigentlich schon hart an der Grenze zu einer 10er-Wertung eigentlich, aber ja, da hätte vielleicht ein Podium oder so rausspringen müssen oder irgendwie P6 oder so im Qualifying. Das wäre
schon sehr.
Naja, das wäre dann schon ein hyper-duper, super-duper perfekte Leistung. die braucht es ja schon für eine 10, glaube ich. Also sagen wir mal 9, 9,5 mit Sternchen für Liam Lawson an diesem Wochenende. War wirklich super, super gut. Sehr überzeugend.
Ja, ich gebe ihm die 9 nur deswegen nicht, weil er natürlich durch diese Umstände auch nach vorne gespült worden ist.
Die 10 meinst du, oder?
Die 10, ja. Genau, ja, gebe ich ihm deswegen nicht. Und da sind jetzt zu viele Variablen drin, aber ich finde, besser hätte man es wahrscheinlich machen können. Und klar, Quali mit einem Red Bull P10, also da kannst du natürlich theoretisch jetzt davon ausgehen, könnte natürlich noch ein Tacken besser sein vielleicht, aber das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und
ja, und Gasly ja dann noch schnappen können zum Beispiel, ne?
Eventuell, ja. Also da würde ich die 10 dann vielleicht eher ausmachen. Ja. Bei Lindblad ist es so, der war ja insgesamt dann schon, hatte das Nachsehen, war eigentlich der, der am allermeisten profitiert hat von der roten Flagge, denn er war ja noch nicht in der Box, konnte dann sozusagen wirklich kostenlos sozusagen, also ohne Zeitverlust dann seine Reifen wechseln und hat dann natürlich massiv davon profitiert, war dann auf frischen Reifen unterwegs und dann hat er den Platz 6 nach Hause gefahren, dann im Formationsflug ging es dann ins Ziel und das musst du aber auch erstmal schaffen, ne? Also klar, da ist die Strategieabteilung natürlich maßgeblich beteiligt, aber du musst es dann auch umsetzen und das ist seine erste Formel-1-Saison und ja. In Monaco ist das alles andere als einfach, den kühlen Kopf zu bewahren. Das ist schon eine Leistung und dementsprechend eben völlig verdiente 8 Punkte aus meiner Sicht und Glückwunsch an die Racing Bulls und auch wir, Dave und ich, müssen jetzt mal schauen, dass wir mal wieder Punkte einsammeln. Wir haben jetzt nach dem 6. Rennen einen Stand von 3-3, weil wir in den ersten 5 Rennen, wie gesagt, immer in den Fahrernoten und das haben wir seit vielen Jahren so, eine im Kreisfragen-Episode durchführen, wo es jeweils ein Pünktchen gibt, wenn wir die Antwort richtig geben und dementsprechend können wir jetzt jeweils auf 4 erhöhen, also noch ist Gleichstand. Dementsprechend starten wir jetzt in eine neue Episode. Und Dave, wer will anfangen? Sollst du oder ich? Wer soll als erstes beantworten?
Ich fange gerne an mit nochmal einem Hinweis auf unsere XXL-Episode. Wenn ihr Bock auf Formel-1-Wissen habt, unnützes Formel-1-Wissen vor allem, dann zieht euch gerne unsere große, große Show rein. Grand Prix-Länge, knapp 2 Stunden. Da ballern wir uns wirklich teilweise heftige Fragen um die Ohren. Unser Moderator Ben hat dann nochmal ein paar extra knackige Sachen am Start. Und ja, wer am Ende gewonnen hat, müsst ihr euch selber angucken. Wir hatten auf jeden Fall großen, großen Spaß dabei. So wie wir auch immer hier in der Halbzeitpause der Fahrernoten großen Spaß haben. Hier ist meine Frage, mein Lieber. Kimi Antonelli, zu dem wir dann gleich später kommen, hat sehr, sehr überzeugend gewonnen in Monaco. Und der gute Antonelli ist ja bekanntermaßen Italiener. Der letzte Italiener, der in Monaco gewonnen hat, das war vor 22 Jahren ein gewisser Jano Trulli. Das war 2004 im Renault damals. Ich meine, es war sogar sein einziger Formel-1-Sieg. Und jetzt ist es paradoxerweise so eine statistische Kuriosität. Der letzte Monaco-Sieg davor liegt auch 22 Jahre zurück, sprich 1982 hat auch ein Italiener in Monaco gewonnen. Jetzt wüsste ich von dir natürlich, welcher. Wie heißt der gute Mann, der da 1982 als Italiener in Monaco siegreich war?
Das habe ich jetzt mehrfach am Wochenende gehört, aber jetzt gerade fällt es mir nicht ein. Lass mich kurz überlegen. Patrese, oder?
Riccardo Patrese ist vollkommen richtig. Sehr, sehr gut, mein Lieber.
Mein Problem war jetzt, dass mir die ganze Zeit so Farina und Ascari jetzt irgendwie, aber
die sind noch ein bisschen länger.
Ich weiß, dass die viel früher, genau, aber kennst du das, wenn du denkst, nach uns kommen dir einfach irgendwelche Namen rein, die nichts damit zu tun haben, du weißt es auch, aber du kannst dann nicht dich direkt an den Namen erinnern, den du eigentlich suchst, aber ja.
Hey, du hast es hingebracht und zwar ziemlich schnell. Sehr, sehr gut, Glückwunsch. 4 Punkte
ich
insgesamt.
Ein bisschen musste ich wie sagt man, the noise ausblenden sozusagen.
Sebastian erhöht auf 4-3. Ich kann bestenfalls gleichziehen, wenn ich die Frage weiß, die du mir jetzt stellst.
Ich habe 2 und ich muss gerade so on the fly überlegen, welche ich dir stelle. Die eine ist, glaube ich, zu leicht, aber die hätte ich dir eigentlich gerne gestellt. Deswegen frage ich dich, nenne mir 5 McLaren-Fahrer, weil die hatten ja den 1000. Grand Prix jetzt von McLaren. 5 McLaren-Fahrer, die in Monaco gewinnen konnten.
Ui. Also Lando Norris letztes Jahr auf jeden Fall. Das ist Nummer 1. David Coulthard war ein paar Mal erfolgreich in seiner McLaren-Zeit. Das ist auf jeden Fall natürlich der große, große Senna. Der hat auf jeden Fall sehr oft gewonnen, 6 Mal ne, insgesamt. Nicht alle im McLaren übrigens, aber auch im McLaren. Ja. Wen hatten wir dann noch? Mika Häkkinen hat bestimmt auch mal in Monaco gewonnen, hoffe ich. Jetzt blamier ich mich jetzt.
Also wären jetzt vier soweit, also ja, die du jetzt gesagt hast.
Lewis Hamilton natürlich auch, oder? Hat Lewis Hamilton in Monaco gewonnen in McLaren? Ja.
Du musst mir sagen, ob das deine...
Ja, natürlich hat er.
Also die fünf sind deine, Antwort.
Ja, Hamilton, Senna, Häkkinen, Coulthard und Norris hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Das ist falsch, oder?
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Sehr gut. Und Bruce okay. McLaren hat auch gewonnen, aber nicht in McLaren. Das ist auch ganz interessant, ja. Der war damals im Lotus, glaube ich, unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, müsste ich nochmal nachschauen. Was ich auch ganz lustig fand, andere Frage, die ich dir gestellt hätte, ist, wie hätte ich die denn formuliert? Das ist auch eine gute Frage. Wer außer Prost und Senna und es gibt noch den einen oder anderen, also nenne mir einen Fahrer außer Prost und Senna, der dreimal oder öfters Monaco gewinnen konnte.
Das hätte
hintereinander.
Ich auch gewusst.
Hintereinander.
Hintereinander, achso, hintereinander ist wieder was anderes. Boah, weiß ich nicht, Schumacher war auch gut dabei. Ich weiß nicht, ob er dreimal hintereinander gewonnen hat. Ne?
Schumacher hat es nicht geschafft.
Graham Hill hat oft gewonnen, aber ich weiß nicht, wie oft er hintereinander unterwegs war.
Der hat es geschafft, ja.
Der hat es geschafft, ja. Puh. Ja, sonst schwer. Die hätte ich wahrscheinlich nicht so leicht beantworten können. Ne?
Nico Rosberg tatsächlich.
Oh also, ja, stimmt. Nico Rosberg war auch einer von dem. Ja.
Also der ist da in einem sehr, sehr elitären Kreis, in dem weder Max Verstappen noch Lewis Hamilton noch Michael Schumacher drin sind. Also,
siehst du mal.
Jetzt pass mal auf, ne? Also da gibt es noch ein bisschen was für Antonelli zu machen. Wenn er die nächsten zwei Saisons in Monaco gewinnt, ist der auch wieder in einem ganz, ganz heftigen Kreis drinnen. Und
hör mir auf.
Ja, wir kommen später eh noch auf die großen Loblieder. Es ist schon irre, was wir da gerade erleben, ne? Mit Antonelli. Die ersten fünf Rennen, fünf Siege, also mit seinem ersten Sieg in der Formel 1 jetzt hintereinander. Es ist unglaublich. Ja. Natürlich hat er ein super Auto, darf man natürlich jetzt nicht unterschlagen. Er hat aber auch einen sehr guten Teamkollegen, der fairerweise auch sehr viel Pech hat. Komme ich später noch dazu, aber damit würde ich sagen, machen wir den Schwenk und lassen eine Folge im Kreis fahren hinter uns. Und machen jetzt weiter mit Alpine. Die haben sich da schon ziemlich festgefahren, tatsächlich mit 41 Punkten. Sind aber inzwischen von den Racing Bulls gut verfolgt. Ja, 2 Punkte mehr als die Racing Bulls. Aber damit sozusagen Best of the Rest hinter Red Bull und McLaren, Ferrari und Mercedes mit den besagten 41 Punkten. Pierre Gasly hat einige Punkte noch dazu gesteuert, sonst wäre es dann schon wieder knapp gewesen. Ja, also 9. war er in der Quali, 7. im Rennen. Und zwischenzeitlich sah es ja nach noch mehr aus. Leider Strafen bekommen und das nicht zu knapp. Und Franco Colapinto, der Mr. Consistency in Monaco, kann man jetzt mal so sagen, 14. in der Quali, 14. im Rennen. Und ja, also bei Pierre Gasly muss ich sagen, ich gebe ihm, eigentlich müsste man ihm ja 10 geben, ich gebe ihm trotzdem nur in Anführungsstrichen 9. Ich erkläre auch gleich, warum. Franco Colapinto gebe ich 7 Punkte. Und bei Gasly mal anzufangen, es war natürlich eine super Leistung, nur geschmälert eben davon, dass er diese 2 Zeitstrafen bekommen hat. So. Jetzt frage ich mich halt, wir haben ja in der Analysefolge gesagt, zu Recht, und das haben viele andere Kanäle auch bemängelt, warum macht man sowas ja von der Rennleitung, zu sagen, wir machen jetzt sozusagen nicht anhand vom Speedlimiter, sondern halt sozusagen dieser Durchschnittsgeschwindigkeit, was ja nicht Usus ist sozusagen, das ist natürlich blöd. Und war halt sozusagen die Quelle dessen, dass so viele Fahrer auch diese Zeitstrafen bekommen haben, weil die das eben nicht gewohnt sind. Auf der anderen Seite, wenn das im Briefing klar angesprochen wird, zu sagen, ihr sollt eben die folgende ideale Linie nehmen, damit das genau nicht passiert und nicht abkürzen, was ja rein von den Regeln her erstmal erlaubt war, ja, also sozusagen da über eine weiße Linie, die da in der Boxengasse war, zu fahren, das war erlaubt, ja. Man hatte aber den Hinweis, dass wenn man das macht, obwohl es erlaubt ist, dass dann eben die Konsequenz ist, dass es eben passieren kann, dass man zu schnell ist. Und dann passieren so Sachen wie bei Russell, dass man 60,1 Kilometer pro Stunde fährt, 1, das ist gar nichts. Ja,
bei Gasly
also
auch,
das ist
ne?
einfach nur so ein, so, ja, genau. Und das sind einfach nur so Rechendinge, aber das trotzdem ist die Formel 1, da musst du sowas ernst nehmen. Und fairerweise, es haben viele nicht ernst genommen oder haben gedacht, es passt schon irgendwie. Auch Lewis Hamilton war ja einer davon. Also hat ganz, ganz viele auch alte Hasen getroffen. Aber Gasly halt zweimal. Da frage ich mich halt, du weißt ja beim ersten Mal schon, dass das ein Problem war. Und dann probierst du es nochmal. Also da sehe ich die Schuld schon ein bisschen bei ihm oder zumindest mal beim Team. Aber eigentlich, da muss es schon irgendwie klingeln. Und Dementsprechend kann ich ihm da die 10 nicht geben. Ansonsten wirklich unfassbar gut. Er ist jetzt auch wieder ganz der Alte und einfach auf der Spitze seines Könnens, wobei man ja auch nie genau weiß, ob da nicht noch mehr drinnen ist, ne? Wenn das Auto dann vielleicht noch mehr hergibt und so weiter und so fort, klar. Und das Auto passt, fährt auch locker um Podien mit. Das will ich da überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber man weiß auch nicht, wie stark er jetzt noch mit dem Auto zu kämpfen hat sozusagen. Und ob es jetzt nicht einfach nur nicht das Schnellste ist sozusagen, sondern ob es halt auch sehr viele Probleme noch macht, hier auf jeden Fall besser zu fahren als das, was er bisher hatte. Er kommt gut rein und ist jetzt auch eine ganze Ecke, also ja, schon so 2, 3 Level über Colapinto wieder. Und da gehört er, glaube ich, auch erstmal hin, egal wie gut Colapinto sich jetzt auch seinerseits verbessert und stabilisiert hat. Dementsprechend freue ich mich sehr für Alpine und für Gasly, ja, für das gute Ergebnis. Und wir schauen mal, ob da jetzt nicht doch noch was kommt. Es soll ja Einspruch eingelegt werden. Stand jetzt habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört. Ich persönlich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Und bei Colapinto, ja, war okay, ich gebe ihm eben diese 7 Punkte. Platz 14 mit den ganzen DNFs ist jetzt auch nicht berühmt. Ich fand jetzt aber auch nicht, dass er es ganz schlecht gemacht hat. Er hat hinten raus dann halt noch Sainz rausgeboxt.
Na.
Aber da war es ja, wie gesagt, da ging es zu wie Kraut und Rüben. Ja, so ein später Restart, dann versucht natürlich jeder irgendwie noch zu retten, was zu retten ist und so weit nach vorne zu kommen, wie es geht. Gerade so in den ersten Runden, wo jeder so ein bisschen noch mit seinen Reifen auch, mit der Temperatur irgendwie struggelt. Ganz schwierige Geschichte und ich glaube, ich habe noch nie so viel, wie heißt die Kurve, ist die Löws, ne, da unten. Oder die ich gerade falsch?
Die Hairpin, ne? Meinst du?
Die, ja.
Ja, die hieß mal Löws, die hieß auch mal Fairmont und die heißt jedes Jahr gefühlt mittlerweile anders.
Auf jeden Fall, da war ja...
Für wahre Formel-1-Fans heißt sie immer Löws-Kurve natürlich.
Ja, aber da waren ja gefühlt dann schon die ein oder anderen Autos dann auch wirklich nebeneinander, was du auch lange nicht gesehen hast, finde ich, in den letzten Jahren und das... zeigt ja zumindest mal auch, dass zumindest das kleine, etwas im minimalen Rahmen stattfindet, Downsizing der Autos auch, was die Größe angeht, durchaus Früchte trägt, ja, dass man sowas dann auch mal wieder sieht. Das war schon
erfrischend.
Ja, spannend anzuschauen, ja. Ja. Erfrischend anzuschauen, als man das dann gesehen hat. Also insofern in vielerlei Hinsicht eine schöne Geschichte. Aber ja, bevor ich jetzt weiterrede, das sind meine Punkte und bin ganz okay damit, ehrlich gesagt. Mal schauen, ob du das anders siehst.
Ja, ich sehe es anders. Tatsächlich.
Sehr gut,
ich gebe Pierre Gasly tatsächlich die 10. Ja, ich erkläre auch gleich, warum. Franco Colapinto kriegt von mir 6, also ein weniger als bei dir. Grundsätzlich hätte ich auch mit 7 aber keine Probleme gehabt. Die Argumentation bei Colapinto wird wahrscheinlich die gleiche sein. Ja, es war mehr drin, das hat der Teamkollege bewiesen. Dieser kleine Fehler, der Kontakt mit Sainz, ja, der musste nicht unbedingt sein, aber ließ sich wahrscheinlich wie bei Hülkenberg dann auch irgendwie kaum vermeiden. Das kreide ich ihm nicht allzu sehr an, aber er war halt einfach unauffällig unterwegs, ja. Und gerade nach den letzten 2, 3 Rennen war das schon ein Rückschritt, ne, finde ich. Colapinto hat sich ja wirklich sehr, sehr stark präsentiert in den letzten Rennen. Monaco war jetzt irgendwie kein allzu gutes Pflaster für ihn. Mal gucken, ob er da jetzt wieder nach vorne finden kann und ein bisschen näher an Gasly dran ist. Ich wünsche es ihm, aber Monaco, ja, habe ich jetzt halt so relativ mittelmäßig gesehen, ein bisschen drüber, deswegen die 6 Punkte. Bei Gasly gibt es die 10 von mir und zwar liegt es daran, dass ich diese Fehler, die du angesprochen hast, tatsächlich da nicht so hoch werte. Ich glaube nämlich, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, ja, ich glaube nämlich eben nicht, dass die Piloten wussten, um was es da geht. Bin mir sehr sicher, dass da ansonsten, nachdem es zum ersten Mal passiert ist, nachdem der Erste die Strafe kassiert hat, wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Boxengasse, wäre sofort der Funkspruch gekommen, ey, pass auf, nicht die Linie überfahren. Ich glaube, die Piloten wussten da lange, lange Zeit alle nicht Bescheid, woran das lag, dass sie zu schnell waren. Die sind dann reingefahren wie immer, Pit-Limiter pünktlich gedrückt, wahrscheinlich sogar ein bisschen früher. Und trotzdem waren sie drüber. Ich glaube, das hat niemand so richtig umrissen und verstanden bis nach dem Rennen. Deswegen kann ihm das auch zweimal passieren, dem Gasly. Ja, ich bin mir sicher, das wäre ihm sonst auf jeden Fall nicht so passiert. Deswegen, wie gesagt, ich klammere diese Strafen da ein bisschen aus, mache ich bei den anderen übrigens ganz genauso. Die fließen bei mir nicht in die Bewertung rein. Abgesehen davon, was von Gasly ein tolles Wochenende. Wieder ins Q3, Platz 9, ja, im Alpine, best of the rest. Das war schon spitzenmäßig. Und dann hat er ja wirklich den letzten Monaco-Sieger und amtierenden Weltmeister sehr sehenswert viele, viele Runden hinter sich halten können. Ja, war da voll Lando Norris unterwegs. Ja, und eigentlich dann auf Podiumskurs, ja, du hast es ja schon gesagt. Er hat ja auch gejubelt, das habe ich dann wiederum nicht verstanden. Ich meinte, ich weiß nicht, ob ihr es auch so gesehen habt, während der roten Flagge war er schon ziemlich besorgt. Man hätte gesehen, er stand da aber ein bisschen angefressen. Ich dachte, weil er weiß, dass er die Strafen kriegt, ja. Und nach dem Rennen dann, als er als Dritter über die Startlinie gefahren ist, hat er gejubelt die ganze Runde lang und dachte wohl, er hat es im Sack und es reicht irgendwie für P3. Das hat ihm auch niemand gesagt am Funk. Die wollten ihn da nicht enttäuschen. Keine Ahnung, fand ich ein bisschen befremdlich und natürlich schade. Ich hätte sehr gerne Pierre Gasly auf dem Podium gesehen. Hadja war dann aber auch cool, auch eine gute Geschichte. Ist nur schade für Gasly, wegen so einer Dummheit da ein Podium zu verlieren. Bin mir aber sicher, sie werden nicht unbedingt protestieren. Selbst wenn sie protestieren, die FIA wird sich da rausreden, darauf verweisen, dass sie es ja angekündigt haben, dass es anders gehandhabt wird diesmal. Und damit hat sich's. Wahrscheinlich haben die Piloten das gar nicht so mitbekommen, diese andere Berechnungsweise diesmal. Sonst wären da auch nicht so viele drauf reingefallen. Sei es drum, das waren meine Punkte. 10 für Gasly, 6 für Colapinto. Kommen wir nochmal zu Red Bull.
Ja, und da wären wir jetzt ein bisschen schneller als sonst natürlich wandern können, denn es sieht folgendermaßen aus. Also erstmal 72 Punkte hat Red Bull auf dem Konto, was die Konstrukteursweltmeisterschaft angeht. Verstappen Zweiter in der Quali, wirklich fantastisch. Also haben auch nicht unbedingt alle damit gerechnet, dass der so weit nach vorne dann kommt und im Rennen dann direkt am Stall ausgeschieden. Ja, da hat der Motor dann Nein gesagt und bei Hadja war es so, er war gar nicht mal so weit weg, Fünfter in der Quali und dann im Rennen mit vielen Problemen dann auch, mit denen er zu kämpfen hatte und eben dann am Ende Dritter geworden und hat dann profitiert, vor allem eben von gerade genannten Gasly, der da dann seine Strafen oben drauf gepackt bekommen hat. Ich habe mich sehr schwer getan, ich hätte Hadja gerne 9 gegeben, ich gebe ihm aber nur 8, weil er auch selber, ja, also auf der einen Seite erstmal das Positive, er hat unfassbar gekämpft. Das, was ich an ihm sowieso super mag, auch das Rumgeschimpfe auch, wo man auch merkt, er feuert sich dadurch auch so ein bisschen selber an, ja, und wenn er auch wieder, also ich sag's jedes Mal, aber wenn er, hat man auch wieder in Monaco wieder schön gehört, wenn er da mit der Box geredet oder teilweise auch geschrien hat, da hat er dann wirklich auch sehr, wie sagt man, nicht unbedingt wütend, aber sehr agitiert, ja, also sehr aufgeregt, sehr hitzig, ja, was da alles über den Funk von seiner Seite aus sozusagen in die Box rübergegangen ist. Aber er hat die Leute nicht geschimpft, ja, man hat einfach gemerkt, er ist da mit voller Leidenschaft dabei, der will, dass da das Ding gelöst wird und hat dann halt immer wieder nachgestochert, so um sicher zu sein und wahrscheinlich auch sich selber sozusagen dann zu versichern, dass er alles tut, damit die an der Box dann halt auch alles tun, ja, und das ist dieser unbedingte Siegeswille, den ich einfach wirklich toll finde und was das angeht, dann nehmen sich Verstappen und Hadja, glaube ich, nichts, ja, und ich glaube auch so generell, was Härte Zweifelsfall dann auch manchmal Überhärte angeht in Duellen, glaube ich, nehmen sie sich auch nicht so viel, weil was man bisher jetzt auch schon so sehen kann, was Hadja veranstaltet hat in den letzten, oder seinem Debüt sozusagen, letzte Saison. Und trotzdem, ja, und so hoch ich ihm das auch anrechne, dass er sich da auch mit allem, was er hatte, dann verteidigt hatte nach hinten, nach vorne, hat es ja dann sehr früh im Rennen dann nicht mehr funktioniert, nachdem sein Auto halt ihm nicht mehr so hat machen lassen, wie er wollte. Am Anfang hat er ja gut mitgehalten mit denen vor ihm, dann ist er plötzlich immer weiter zurückgefallen und musste sich dann halt wirklich auf Biegen und Brechen verteidigen, was ja in Monaco zum Glück besser geht als auf anderen Strecken, aber halt so langsam, wie er unterwegs war, war das auch sehr, sehr anspruchsvoll. Also das auf jeden Fall war eher Richtung 9, 10 Punkte, ja. Und dann aber halt diese Geschichten wie diese 10 Autolängen, die er da nach vorne Platz lässt und solche Sachen, das darf ihm nicht passieren, ja. Auch wenn er natürlich noch vergleichsweise jung ist und wahrscheinlich 1000 Sachen im Kopf hatte, aber ich denke, das wird ihm auch nicht mehr passieren. Solche Sachen, die machst du einmal und dann nie wieder und dementsprechend wohlverdiente 8 Punkte, ja. Und ich sag's genauso wie du, also das Podium gönne ich ihm absolut. Er hat er sich sehr, sehr verdient. Ist auch schön zu sehen. Ist jetzt sein zweites Podium in der Formel 1 und da werden, glaube ich, auch noch sehr viele folgen, denn er ist nicht so weit hinter Max Verstappen und der tourt ja da regelmäßig in Startreihe 1 und 2 rum. Also, was man auch nicht vergessen darf, und das haben wir bei Yuki Tsunoda ja sozusagen auch als Welpenschutz sozusagen dann genommen, letztes Jahr ganz ausführlich, der ist ja erst seine erste Saison jetzt bei Red Bull und muss sich ja auch erstmal so eingrooven. Und bei Hamilton haben wir es ja auch gesagt, ne, wie er zu Ferrari gewechselt ist. Bei Red Bull ist natürlich wieder ein bisschen anders. Also klar ist das alles dann schon ein Stück näher dran an den Racing Bulls im Vergleich zu Mercedes Hamilton, zu Ferrari Hamilton oder ja, bei Tsunoda war es ja der gleiche Weg, ja. Aber wir sind jetzt erst im 6. Rennen, ja. Also wir haben das 7. vor uns. Ich würde jetzt mal sagen, so 2, 3, 4 Rennen gebe ihm noch und dann, glaube ich, können wir so ziemlich also können wir so langsam ein Gefühl dafür bekommen, was so das Top-Level-Hatscher ist, das man bei Red Bull erwarten kann. Und so richtig dann auch erst nächste Saison. Also ich erwarte da noch einiges und ich glaube auch, dass er tendenziell noch näher an Verstappen rankommt und eben nicht weiter weg. Mit Ausnahme natürlich von Strecken, wo er dann halt einfach nicht so gut zurechtkommt oder wenn er mit Entwicklungsstufen vom Auto nicht so gut zurechtkommt, wie Verstappen das tut. Aber, und das ist das Letzte, was ich jetzt noch dazu sagen will, es gab jetzt schon das ein oder andere Upgrade bei Red Bull und Hatscher ist eben noch nicht so richtig abgeschüttelt worden von Verstappen. Zumindest nicht so, wie es in der Vergangenheit der Fall war mit dem ein oder anderen Teamkollegen, den Verstappen hatte. Und das muss man schon wirklich anerkennen. Und ich sage es immer wieder, für mich Hatscher und Antonelli so die zwei absoluten kommenden Stars da so. Im Grid. Und bisher enttäuschen sie mich nicht.
Sehr schön, sehr schön. Dass wir Verstappen nicht werten, hast du gesagt, oder? Aufgrund eben.
Genau, das jetzt habe ich vorher gesagt, es wird kürzer. Ich habe viel zu Hatscher gesagt, aber ja, also wir werten Verstappen nicht, deswegen von mir keine Punkte. Ja. Und zwar, weil wir das seit dieser Saison so machen. Wenn jemand sehr, sehr früh ausscheidet im Rennen und man eigentlich gar keine Aussage treffen kann, wie gut er dort gewesen sein könnte, effektiv kann man es ja nicht sagen. Na. Keine Wertung. Dementsprechend wird dann aber sozusagen dann auch bei der Berechnung dann dieses Rennen bei Verstappen dann nicht gezählt. Und
genau.
Dave, der handhabt das jetzt genauso. Verstappen kriegt von dir keine Wertung.
So ist es.
Aber keine Angst, ja. Also, wenn das mal passiert bei einem Fahrer,
runter, ne?
Zieht nicht runter, ja, genau.
Genau, darum geht's. Ja, sehr schön. Dann versuche ich es kurz zu machen. Von mir kriegt Verstappen gar nichts. Du hast es gerade schon gesagt. Der gute Hadja kriegt von mir sogar 9 Punkte. Ich werte da diese Fehler tatsächlich auch weniger schlimm als du. Ja, 10 Autolängen hinter dem Safety Car hast du erwähnt. Er wurde dafür ja nicht bestraft. Also ich gehe mal davon aus, es war gerade noch so im Rahmen, ne? War gerade noch okay. Auch diese zweite Untersuchung, die da gegen ihn lief, als da während der roten Flagge am Auto begonnen wurde zu arbeiten, kann er ja nichts dafür. Ja, das zählt entsprechend auch nichts. Sie haben ja dann sofort aufgehört, am Auto zu arbeiten. Das Auto ist im gleichen Zustand aus der Box gefahren. Deswegen gab es auch da keine Bestrafung übrigens. Kleiner Nachtrag hierzu. Was ich ihm anhänge und weshalb auch da keine 10 steht bei Hadja, ist der Unfall tatsächlich im Training. Ja, der hat gleich im ersten Training das Auto zerlegt.
Ja.
Das hilft sicher nicht. Dass er sich dann trotzdem so super wieder nach vorne gekämpft hat, ja, und im Qualifying dann Fünfter war. Das imponiert mir dann wiederum umso mehr. Er war gar nicht weit weg von Verstappen. Auf so einer schwierigen Strecke, nach einem wirklich üblen Start ins Wochenende mit dem Crash, spitze, ja, großartig. Und wie er sich dann da ewig verteidigt hat im Rennen, mit allen Mitteln, winkt mir auf jeden Fall auch eine ganze, ganze Menge Respekt ab. Ja, wie gesagt, dieser kleine Fehler im Training, der verhindert jetzt ein bisschen, dass es eben die 10 nicht gibt. Und die anderen Kleinigkeiten, die sehe ich ihm auf jeden Fall nach. Ich finde es toll, dass er so ein Kämpfer ist. Ich finde es toll, dass er wirklich nah an Verstappen dran ist, punktuell. Auch da gibt er aber nicht auf. Ja. Er war schon mal weiter weg. Und andere Piloten in der jüngeren Vergangenheit haben wir gesehen, die sind dann da auch in eine Abwärtsspirale geraten. Dieser Hadja nicht, der kämpft sich dann ran, der kann das wieder ausblenden, jedes Wochenende neu angehen, ja, Reset und dann geht es wieder von vorne los. Finde ich super, hat richtig Spaß gemacht. Der dritte Platz dann im Rennen war natürlich ein nettes Geschenk, aber das nimmt er dankend an und das hat er sich auch verdient.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir machen weiter mit McLaren, 118 Punkte haben die auf dem Konto und ja, das ist auf jeden Fall nicht der 1000. Grand Prix, den sie sich gewünscht hätten. Lando Norris 8. in der Quali und im Rennen dann ausgeschieden mit Motorproblemen und Oscar Piastri 7. in der Quali und 4. dann im Rennen auch Zeitstrafe bekommen, auch dann am Ende profitiert von anderen, auch in dem Fall von der doppelten Zeitstrafe von Gasly. Mhm. Ich gebe Lando Norris 6 Punkte und Oscar Piastri 7. Ich bleibe dabei. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also, fangen wir mal mit Lando Norris an. Dem kann ich auf jeden Fall nicht mehr Punkte geben, denn da wäre mehr drin gewesen und eigentlich hätte ich auch mehr erwartet von ihm. Er hat das Rennen ja schon mal gewonnen gehabt. Sollte da also so ein gewisser Brustlöser auch sein, dass man da vielleicht ein bisschen lockerer dran ist oder ja weniger, wie soll ich sagen, Angst hat oder befreiter ist vielleicht, ja. Trotzdem, Platz 8 ist zwar jetzt nicht katastrophal, aber ich hätte tatsächlich erwartet, dass er auch vor Piastri sich qualifiziert, hat er nicht geschafft. Im Rennen, direkt am Start dann halt Position gegen Gasly verloren, war auch sehr viel schneller, das hat man auch gesehen, aber es hilft halt nichts, du kommst in Monaco nicht vorbei, das konnte dann Gasly natürlich dann gut verteidigen. Auf der einen Seite eben, weil das auf der Strecke gut funktioniert. Auf der anderen Seite ist Gasly halt so die Kategorie Alonso oder ja, der ein oder andere Fahrer eben, der schwer zu überholen ist. Also das kriegst du dann nicht so leicht eingefangen. Und Piastri, Entschuldigung, Norris war ja wirklich lange Zeit im Getriebe mehr oder weniger von Gasly drinnen. Also hat ihm alles nicht geholfen. Und ja, dann ist aber auch genug passiert bis zu seinem Ausfall. Das war ja dann auch schon nach ungefähr zur Halbzeit des Rennens. Motorprobleme hat er, glaube ich, in Runde 34 dann zum ersten Mal angekündigt. Dann ging es irgendwie zwischenzeitlich mal wieder. Und am Endeffekt in Runde 45 war es dann, glaube ich, ist er dann ausgeschieden und hat dann das Auto in der Box abgestellt. Also ja, schon mal bessere Wochenenden gehabt. Oscar Piastri hat es auf jeden Fall besser hinbekommen. Er hat diese Probleme nicht gehabt, ist insgesamt sauberer gefahren als Norris, hat dazu das Pech nicht gehabt, hat wie viele andere Fahrer dann auch seine Zeitstrafe in der Box sich abgeholt. Ja, man kann ihm eigentlich nicht so wirklich einen Vorwurf machen. Auf der anderen Seite sehe ich es nicht mehr als ein wirklich gutes Rennen von ihm, aber eben kein herausragendes, weshalb ich eben bei den 7 Punkten bleibe. Du siehst es ein bisschen anders.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders, aber auch nicht viel. Von mir kriegt Lando Norris ebenso 6 Punkte für dieses Wochenende in Monaco. Oscar Piastri gebe ich aber sehr gute 8 Punkte. Ich meine nämlich, Oscar Piastri hat da sehr unaufgeregt das meiste rausgeholt. Das hat, glaube ich, auch Lando Norris. Also da sie im Qualifying halt so dicht beisammen waren, glaube ich einfach, es lag diesmal am Auto. Ja, da war wahrscheinlich gar nicht mehr möglich mit dem McLaren, so wie er jetzt da im Moment rumfährt in der Formel 1. Was ein bisschen schade ist, ja, aber so ist eben die Realität. Lando Norris war nach dem Quali auch nicht enttäuscht. Er hat gemeint, ja, er hat schon mehr oder weniger erwartet, dass sie da in der 4. Startreihe dann rumlümmeln, die 2. So kam es dann auch, dass er von Piastri geschlagen wurde. Ist natürlich ein bisschen blöd für ihn. Deswegen gibt es auch weniger Punkte für Lando Norris als für Oscar Piastri eben. Ja, der Ausfall bei Norris dann im Rennen, da kann er gar nichts dazu. Wieder Motorenprobleme. Ja, jetzt musst du überlegen. In China sind die beiden schon wegen Motorenkomplikationen nicht ins Rennen gegangen. Im letzten Rennen in Kanada hatte Norris dann auch Probleme mit dem Antriebsstrang zumindest. Ich weiß nicht, ob es da eher ein Getriebeproblem war oder auch wieder der Motor. Jetzt in Monaco auch der Motor, das ist 50% Ausfallquote, mehr oder weniger in 6 Rennen. Das ist finster, das ist richtig finster. Und da muss er auch wirklich sich im Geiste dann trotzdem irgendwie motivieren. Ja, er darf dann nicht den Mut verlieren. Er muss dran glauben, dass die Zuverlässigkeit angegangen wird. Das hat er nach dem Wochenende dann auch so gesagt. Ja, das ist das größte Thema, das Wichtigste, die Priorität für McLaren jetzt, die Zuverlässigkeit auf die Kette zu kriegen, bevor man dann anfängt, das Auto schneller zu machen. Wie gesagt, Piastri hatte das Glück, dass er durchgefahren ist, ja, keine Fehler gemacht, er hat dann entsprechend abgestaubt. Wie gesagt, der Fehler in der Boxengasse, den sehe ich allen Piloten nach an diesem Wochenende, das war einfach dämlich, ja. Und deswegen kann ich guten Gewissens dann eine 8 ziehen, ja, für Oscar Piastri. Im Training alles rausgeholt, was das Auto hergibt, im Rennen das Ergebnis maximiert im Rahmen der Möglichkeiten. So viel besser kann man es dann, glaube ich, auch nicht machen.
Tja, dann sind wir angekommen bei Ferrari, 165 Punkte, bei denen Leclerc Vierter in der Quali und im Rennen dann ausgeschieden ist, gegen die Mauer gefahren, da wo Stroll gegen die Mauer gefahren ist, gecrashed aufgrund von Bremsproblemen. Die beklagt er übrigens schon seit einiger Zeit tatsächlich, also kommt er nicht so ganz zurecht. Lewis Hamilton hat es besser gemacht, Dritter in der Quali, damit einen Platz vor Leclerc und Zweiter im Rennen. Und klar, nach vorne ging bei Hamilton jetzt nicht mehr, obwohl er es versucht hat, aber da war der Mercedes einfach zu stark im Vergleich zu Ferrari. Das hat einfach nicht funktioniert. Aber nach hinten hat er tatsächlich auch seinen Teamkollegen im Griff gehabt. Und das war eigentlich die größte Überraschung an dem Wochenende, dass Lewis Hamilton einen Charles Leclerc, der ja wirklich Monaco als eine seiner Lieblingsstrecken, nicht nur weil es seine Heimstrecke ist, sieht, sondern weil er da auch extrem schnell ist. Mhm. Es gibt diesen Leclerc-Monaco-Fluch, ja, der beendet die Rennen jetzt nicht so wahnsinnig oft. Ja, sonst hätte er es wahrscheinlich das eine oder andere Mal schon öfters gewonnen. Nicht nur dieses eine Mal, aber den musst du erstmal schlagen, ne? Also sozusagen von der Pace her, und zwar einmal Rennpace und einmal Quali-Pace in beiden. Race-Pace, ja. Und in beiden Fällen tatsächlich hatte Lewis Hamilton über ganz weite Strecken die Nase vorn. Quali hat er ihn tatsächlich auch in den Practice-Sessions, hat er ihn echt im Griff gehabt, den Leclerc. Das war schon mal ein dickes Ausrufezeichen und zeigt auch, wie wohl sich jetzt Hamilton tatsächlich im Ferrari fühlt und im Rennen dann eigentlich auch, aber hinten raus im letzten Stint, ja. Also war Leclerc dann plötzlich wieder auch sehr schnell und kam dann auch mit, ja, 7 Meilenstiefeln fast schon an Hamilton ran. Also er war zwischenzeitlich, das ist wahrscheinlich, ich habe es nämlich auch aufgeschrieben, bis zu seinem Crash war er dann. Also 10 Runden vor seinem Crash war er 5 Sekunden hinter Hamilton und dann war er 2,7 dahinter und dann ging es irgendwann dann nieder. Also er war im Begriff, da wirklich Hamilton auf die Pelle zu rücken. Und dementsprechend gebe ich ihm tatsächlich 7 Punkte. Ich sehe ihn jetzt nicht so schlecht, aber er hat halt den Fehler gemacht. Bremsprobleme hin oder her. Also ich sage nicht, dass das jetzt in Hamilton anders geschafft hätte oder diesen Fehler nicht gemacht hätte, aber Fakt ist, und das ist immer sehr schwierig, also deswegen alles mit ein bisschen Vorbehalt, ja, ein Hamilton ist zum Beispiel halt so diese Extraklasse-Fahrer, nicht nur, weil er unbedingt immer schneller ist als sein Teamkollege, und ich nehme jetzt mal alle Saisons so von Hamilton, sondern vor allem dann ab einer gewissen Zeit, wo Hamilton dann in der Formel 1 war, und das war auf jeden Fall, und Leclerc hat jetzt auch diese Erfahrung, deswegen mache ich jetzt dieses Fass auf, ja. Da hat Hamilton einfach kaum noch Fehler gemacht, ja. Also der war vielleicht mal nicht so schnell und wurde dann auch von Russell öfters mal geschlagen, aber er hat ganz selten Fehler gemacht. Und auch das ist eigentlich eine Qualität, was ist eigentlich, das kann man gleich wieder streichen, das ist definitiv eine Qualität, die den Unterschied machen kann. Und momentan in der
Siehe Alonso, siehe Verstappen, siehe Schumacher,
ja.
wie sie alle heißen.
Ja, und in der WM-Wertung sieht man das halt. Jetzt ist halt
Ja.
Hamilton heimlich still und leise plötzlich auf Platz 2, ja. Ist einfach da jetzt ärgster Verfolger von Antonelli, obwohl da natürlich jetzt da inzwischen auch schon Welten dazwischen sind, was die Punkte angeht. Und das Auto ist einfach viel besser bei Mercedes. Das wird also wahrscheinlich eher nichts mehr auf absehbare Zeit, dass er da Punkte gut macht. Aber wer weiß, ja, vielleicht ist er im nächsten Upgrade dann schon wieder alles gut. Aber hier geht es um Monaco und da muss ich auch was sagen. Da ist diese 2 Punkte Unterschied jetzt in meiner Wertung, 9 für Hamilton und 7 für Leclerc, die erklären sich halt einfach dadurch und nicht dadurch, dass Leclerc so viel langsamer war, weil er war zwar schon klar langsamer als Hamilton, aber nicht wahnsinnig viel langsamer. Aber trotzdem ist das echt ein Ausrufezeichen, weil das ist nicht so leicht, wie gesagt, Leclerc auf dieser Strecke zu schlagen. Ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten Rennen ist, weil am Anfang der Saison habe ich mir noch gedacht, so ja, mal abwarten, die ersten Rennen, die waren jetzt nicht unbedingt die Leclerc so liegen, ja, aber jetzt hatten wir mal so eine richtige Leclerc-Strecke und Hamilton hat ihn geschlagen. Wäre jetzt interessant gewesen, wie es gewesen wäre, wenn Leclerc das Rennen zu Ende gefahren hätte, wenn er nicht diese Bremsprobleme gehabt hätte und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, dieses interne Fahrerduell ist eins der interessantesten in der ganzen Formel 1
Oh ja.
aktuell. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dave, Zeit für deine Punkte.
Ja, ich muss jetzt gleich einen 4-Punkte-Unterschied erklären. Das wird knifflig.
Ha.
Meine Punkte sehen nämlich folgendermaßen aus. Charles Leclerc kriegt 6 und wer rechnen kann, der kann sich schnell zusammen addieren, dass Lewis Hamilton dann wohl die Bestnote kriegt. Ich gebe ihm tatsächlich die 10 an diesem Wochenende. Und das ist, na, relativ eigentlich einfach erklärt, aber auch nicht so einfach. Zu Lewis Hamilton gibt es wenig zu sagen. Er hat alles rausgeholt, was drin war. Er war schneller als Leclerc zu beinahe jedem Zeitpunkt. Er hat keinerlei Fehler gemacht und er musste sich nur Autos geschlagen geben, die offenkundig besser waren. Beziehungsweise in einem Auto, zumindest im Qualifying, saß halt Verstappen. Der kann wahrscheinlich aus einer Gurke noch mehr rausholen als die meisten anderen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass P3 im Qualifying das Beste war, was man in diesem Ferrari hätte holen können. Und im Rennen, ja, keinerlei Fehler, hat sich da nichts anmerken lassen, hat Antonelli auch ziehen lassen, hat gesehen, er hat da keine Chance, er kommt nicht mit. Deswegen hat Lewis Hamilton mit der Erfahrung, die du jetzt auch gerade zu Recht angeführt hast, einfach sein Rennen durchgezogen und ist so gefahren, wie er es im Rahmen eben seiner Möglichkeiten und den Möglichkeiten des Autos, ja, hingekriegt hat. Ja? Und was Besseres kann man nicht machen in Monaco. Ja? Durchkommen ist die oberste Devise. Keine Fehler machen und das Ergebnis ja, fällt dann schon irgendwie einem in den Schoß oder eben nicht. Das ist halt so. Tip-Top-Leistung auf jeden Fall. Das ganze Wochenende über fand ich Lewis Hamilton sehr, sehr überzeugend. Charles Leclerc, und da wird es jetzt ein bisschen bitterer, ja. Wir haben viele Leclerc-Fans unter unseren Fans. Ich weiß, ich bin selber einer, aber wir müssen da mal Tacheles reden und ja, ein bisschen reinen Wein einschenken dem Kollegen. Leclerc hat mehrere Fehler gemacht, nicht nur den im Rennen. Er hat auch im Qualifying das Auto weggeworfen. Er hatte monstermäßiges Glück, dass er da nur hinten die Leitplanke berührt hat. Das war eine Tabakkurve, sehr, sehr schnell. Und er hat das Auto überfahren, ja. Das darf ihm nicht passieren, schon gar nicht in Monaco. Man mag sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn der Einschlag da einfach in einem anderen Winkel gekommen wäre. Dann hätten die Mechaniker wieder eine Nachtschicht schieben müssen wahrscheinlich, das Auto zusammenflicken. Und er hätte dann am Sonntag mit einem, naja, zusammengeflickten Auto antreten müssen. Das hat er ja schon mal gehabt, ne? Da hat er vor ein paar Jahren sich die Pole geholt und dann das Auto zerlegt, Getriebe war dann im Eimer und ich glaube, er ist nicht mal über die Anführungsrunde hinausgekommen. Das sind Risiken, die darfst du in Monaco eben nicht eingehen. Und das ist genau der Unterschied, das zahlt auf das ein, was du gerade gesagt hast. Ein Weltklasse-Pilot wie Lewis Hamilton, wie ein Verstappen, wie ein Alonso, die wissen, wo das Limit ist und die können sehr, sehr konsistent, sehr, sehr nah an dieses Limit ranfahren oder sogar genau drauf oft, ja. Charles Leclerc, der versucht es dann oft verzweifelt irgendwie ein bisschen drüber, ja, er weiß auch, wo das Limit ist und versucht dann das Limit ein bisschen weiterzuschieben und übertreibt es dabei halt, ja. Er war auf Polkurs in seiner Quali-Runde, ja, er war schneller als Antonelli zu dem Zeitpunkt, aber er hat die Runde halt nicht zu Ende gefahren. Er hatte Glück, dass das Auto nur ein bisschen angeschlagen ist. Es hätte schlimmer ausgehen können, auch im Rennen. Naja, Bremsprobleme sind die eine Sache. Diese Asphaltkügelchen, die da rumlagen, die, wie du es vorhin gesagt hast, an Perez bemerkt hat, die haben da sicher auch nicht geholfen. Ja, kalte Reifen und alles sah schon dumm aus, ja, der Fehler. Aber genauso wie bei Stroll, also
ja, kannst nichts machen. Also kannst schon was machen, aber du siehst halt dumm aus, wenn es passiert.
Genau, das genau. Die Ursachen sind wahrscheinlich vielfältig, ja, die sind nicht ganz so simpel runterzubrechen, aber es sieht halt dumm aus und es kostet dich am Ende des Tages ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das wäre ja auch ein Podium geworden vielleicht, ja, oder ziemlich wahrscheinlich sogar. Und ich glaube, wilde Theorie jetzt, Lewis Hamilton ist jetzt deutlich näher dran und hat deutlich aufgeschlossen im internen Duell und ich glaube, so über die letzten paar Rennen hinweg höre ich da zwischen den Zeilen auch immer mehr Ausreden bei Charles Leclerc. Ja, die bremsen jetzt hier in Monaco, dann Kanada, ja, das ist ja ähnlich seine Strecke und. Er hat ja trotzdem ganz gut abgeliefert in Kanada, aber ich glaube schon, das setzt ihm mental zu, dass Hamilton jetzt so nah dran ist und gar nicht mehr locker lässt. Er muss gucken, wie er da wieder die Oberhand gewinnt im Teamduell. Und lieber Charles, übers Limit fahren ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Das hat Monaco jetzt bewiesen. Leider, 6 Punkte nur von mir. Das heißt im Endeffekt leicht überdurchschnittliche Leistung. Das muss besser werden. Er muss seine Nerven da besser in den Griff kriegen. Ansonsten läuft ihm Lewis Hamilton wirklich den Rang ab.
Ja, und ein Zusatz dazu noch, wir haben es ja vor allem letzte Saison immer wieder gesagt, auch wenn es manche nicht gern hören wollen, aber weil ab und zu dann auch mal die Quervergleiche zum Beispiel oder natürlich auch zu Michael Schumacher kommen, was so ist damit angeht, der ja damals von Benetton zu Ferrari gegangen ist. Und auch hier wieder, ne, ich will gar nicht sagen, dass Schumacher schlechter ist, Hamilton schlechter ist. Es geht mir nun darum, damals konntest du wahnsinnig viel testen, eigentlich unlimitiert, konntest auch unlimitiert Geld rausschmeißen. Das war einer der Gründe, nicht der Grund, ja, also wie gesagt, einer der Gründe, warum Schumacher dann auch 96 gleich direkt so wie die Feuerwehr losgelegt hat. Der ist, wir haben es mal runtergerechnet, ich glaube 3,5 Saisons an Kilometeranzahl. Also
es war
hat der einfach vor der Saison 96 schon abgespult. Der ist. Das heißt also, wenn Hamilton 25, 26, 27 abgeschlossen hat, dann hat der, okay, wir haben inzwischen mehr Rennen, also lass es mal jetzt ungefähr sein, bis Ende der Saison, dann hat der ungefähr so viele Kilometer drauf wie Schumacher damals seiner ersten Ferrari-Saison, allein in Testkilometern. Und was ich damit sagen will, ist, dass sich jetzt dann so langsam der Hamilton auf der Stufe befindet, wie der Schumacher vor der oder zum ersten Rennen 96, ja, dass der das Auto so gut versteht, wie es eben bei Schumacher 96 in Melbourne war, ja 96 zum ersten Mal dann als Grand Prix sozusagen im Kalender als Start Grand Prix. Also das darf man nicht vergessen und da ist es jetzt auch nicht verwunderlich, ja, wenn man mal die Qualität von Hamilton aus der Vergangenheit anschaut und wenn man die jetzt zum Beispiel ich, und ich glaube, Dave hat es auch so gesehen, davon ausgegangen ist, dass er eben nicht washed ist, dass er vielleicht nicht mehr in seiner Prime ist, aber dass natürlich er immer noch auf einem sehr, sehr hohen Level operiert.
Und das sagen wir ja auch immer wieder, ne? Gebetsmühlenartig.
Genau, wenn man sich mal die Fakten angeschaut hat, danach hat es auch immer lang ausgeschaut. Russell hat ihn oft outqualified am Ende bei Mercedes, aber in vielen Rennen hat dann Hamilton im Rennen dann, das wird jetzt gleich wichtig, wenn wir über Russell reden, auch die Lücke dann verkleinert und dann eben Russell dann auch wieder eingefangen. Also, und dann machen wir jetzt mal einen Sprung. Das ist ja echt ein gutes Stichwort jetzt zu Mercedes. 244 Punkte in der Konstrukteursweltmeisterschaft, sehr weit überlegen. Russell, Sechster in der Quali und Zwölfter im Rennen. Antonelli, Pole Position und Rennen gewonnen. Flawless, wie der Engländer sagen würde, ja.
Untouchable.
Und untouchable, ja. Und fangen wir mit Russell an, weil ich gerade das Fass aufgemacht habe. Er ist auf jeden Fall ein Elitefahrer, ja. Für mich, ich will jetzt nicht sagen, auf einem Level mit Verstappen, Hamilton und Alonso, aber ganz, ganz knapp dahinter. Das, was ihm halt fehlt, das wäre jetzt sozusagen das, was alle von ihm erwartet haben in der Saison. Und das muss für ihn gerade mental sehr, sehr schwierig sein, denn er hat eigentlich immer darauf gewartet, dass er jetzt das passende Weltmeisterauto hat. Jetzt hat er's. Jetzt hat er aber auch so viel Pech wie die letzten 5 Saisons wahrscheinlich nicht zusammen gehabt und das alles in den ersten 5, 6 Rennen. Und dazu noch einen Teamkollegen, der ja vermeintlich erstmal unter Lewis Hamilton ist und jetzt plötzlich von 25 auf 26 so einen unfassbar großen Sprung gemacht hat, dass der eigentlich, ja, man weiß nicht, was Hamilton mit dem Mercedes machen würde, aber ne, so gefühlt schon jetzt auf dem Niveau ist. Und lass es mich mal so ausdrücken, um auch nochmal einen kleinen Schwenk zu, es ist jetzt gerade schwierig, aber Antonelli wird sicherlich im Laufe der Saison diese Last auch nochmal spüren, ne? Wenn es näher dann daran geht, wirklich dann zu realisieren, okay, ich kann Weltmeister werden, und wenn Russell vielleicht es schaffen sollte, diesen Abstand kleiner zu machen, dann sehe ich den Vorteil schon irgendwann auch wieder eher bei Russell, weil der einfach abgewichster ist und einfach diese Erfahrung hat und diese Cleverness und diese Coolness. Vorschau-Preview dazu gab es ja sozusagen in Kanada, ne? Wo Russell immer sehr, sehr clever den sehr, sehr ungestüm und wirklich mit Power attackierenden Antonelli in Schach gehalten hat. Und das war ein Genuss zuzuschauen. Sowas wünsche ich mir öfters. Und ich habe gar nichts dagegen, wenn diese Lücke kleiner wird. Aber um nochmal auf Russell jetzt einzugehen, der hat nämlich auch seine Schwächen. Und die sind tatsächlich interessanterweise auch im Rennen tatsächlich. War zum Beispiel Japan, war Antonelli auch schneller, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, da ist er dann auch,
hatte Lücke Russell aber Probleme im Quali, ne? Da war auch irgendwas mit dem Motor.
Im Quali, ja, aber im Rennen dann, soweit ich weiß, könnte es falsch liegen, nicht mehr, aber da hat, weil Russell ja auch gesagt hat, ne, hat er auch Pech gehabt, aber Fakt war, Speed im Rennen war trotzdem bei Antonelli schneller. Ich bilde mir ein, dass es in Australien auch schon relativ knapp war. Also sagt es auf jeden Fall, da ist er auch nicht so ganz auf dem Top-Level, wo er vielleicht noch sein könnte. Und er hat auf jeden Fall so seine Strecken, wo er noch ein bisschen mehr zu kämpfen hat. Monaco, laut eigener Aussage, ist jetzt auch keine, die ihm so stark schmeckt. Aber, weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendjemand Bekanntes, dem ich auf YouTube auch folge, wie viele Fahrer sagen denn eigentlich von sich selber, dass die Strecke ihnen nicht liegt? Also Charles Leclerc, hast du jetzt gerade gesagt, George Russell ab und zu, aber ich weiß nicht, ob das ein Hamilton mal gesagt hat, ob das ein Verstappen so wirklich sagt. Gut, die haben auch wenige Strecken, die ihnen nicht liegen, ja, sondern eher Strecken, die ihm besonders liegen. Mhm. Da war damals diese, ich glaube, es war wieder mal der legendäre Peter Winzer, aber der hat auf jeden Fall gesagt, falls es er gewesen ist, so ein Senna, so ein Michael Schumacher oder so, die haben einfach sich da gar keine Gedanken gemacht. Die haben einfach gemacht. Und wenn die Strecke nicht gelegen hat, dann haben die einfach hier Kopf runter und schauen, dass sie ihnen liegt und alles rausholen und keine Ausreden suchen. Und das ist schon noch so ein bisschen was im Fall von Leclerc, sollten wir da auch genau beobachten, wie das jetzt weitergeht. Im Fall von Russell, das ist immer so dieses Ventil, das er auch gerade sucht, so gefühlt. Hat er vorher, glaube ich, ist mir das zumindest auch nicht bei ihm aufgefallen. Jetzt im Duell mit Hamilton war er natürlich in der bequemeren Position, so wie es jetzt Antonelli gerade ist. Da konnte er dann immer sozusagen, ist er gar nicht in die Verlegenheit gekommen, sowas vortragen zu müssen. Und jetzt hat er Antonelli, und den will ich jetzt auch nochmal in 2, 3 Sätze verlieren, hat er perfekt gemacht. Also was will man eben anders geben als 10 Punkte, ja. Dass er Monaco gewinnt, hatte ich irgendwie schon so ein bisschen vorausgeahnt. Ich hatte es ja in meinem Podiumstipp dann auch vorher gesagt, dass Antonelli gewinnt, und daran hatte ich auch geglaubt. Weil er einfach, glaube ich, auch jemand ist, der dem dieses Streckenprofil auch liegt. Und weil er diese Unbeschwertheit momentan hat. Und ich habe mir gedacht, wenn der die Pole schafft, und das traue ich ihm eigentlich immer zu, außer wenn der Mercedes irgendwann mal auf irgendeiner Strecke gar nicht gehen sollte diese Saison, dann ist es eigentlich schon die halbe Miete in Monaco, ist klar. Und der hat diese Coolness einfach, hat er jetzt mehrfach bewiesen, dass er sich da nicht ins Boxhorn jagen lässt. Und es ist ja auch keine Strecke wie jetzt zum Beispiel Melbourne, ne? Wo es gewisse, also wo die Duelle anders verlaufen, sage ich mal, ne? Also in Monaco hast du diese Wheel-to-Wheel-Duelle auf diese Art und Weise eigentlich nicht. Du darfst ja keinen Fehler machen. Und ich glaube, da ist er schon ziemlich gut, wenn er vorne ist. Problematischer wird es dann, glaube ich, bei Antonelli eher, wenn er auf einer offeneren Strecke ist und wenn er dann eben jemanden jagt, dann ist er, glaube ich, noch ein bisschen zu unvorsichtig, wie das eben in Kanada der Fall war. Aber der lernt auch schnell dazu und vor allem, der lässt sich ähnlich wie Hadjar nicht und auch wie Piastri eigentlich über 90% der letzten Saison und in den zwei davor auch, ist einer von den Rookies oder jungen Fahrern, die sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn es mal nicht so gut läuft, sondern einfach weitermachen. Und er hat ja mit Peter Bonington auch einen tollen Renningenieur an seiner Seite, der ihm immer gut zuredet, der eigentlich genau das immer sagt, was gesagt werden muss. Und das macht natürlich auch einen großen Unterschied. Also, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich wünsche mir jetzt natürlich auch, dass Russell jetzt endlich mal vom Pech verschont bleibt. Ich glaube, dann wird er auch sehr schnell wieder das Maximum abrufen können. Dann wird es schon noch interessant werden in der Saison.
Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Bevor ich auch noch ein paar Sätze sage, kurz meine Punkte. Wir sind uns bei den Mercedes-Piloten einig. Auch ich gebe George Russell 6 Punkte und Kimi Antonelli natürlich die 10. Das war eine absolut herausragende Leistung. Machen wir es bei ihm kurz, ja, da kann man nicht viel sagen. Pole Position geholt, Sieg geholt. Ich bin mir sicher, die schnellste Runde auch. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Auf jeden Fall eine absolut fehlerfreie, überzeugende Leistung in Monaco auch noch. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Das ist immer besonders schwierig, natürlich in Monaco. Die Mauern sind nah. Der Spielraum für Fehler ist einfach non-existent und auch das hat er prima gemacht. Er hat alle Starts sehr überzeugend gewonnen, egal ob da ein Verstappen neben ihm stand, ob da ein Hamilton neben ihm stand, ob das Safety Car irgendwie gerade vor ihm rumgefahren ist. Wirklich. Picobello, alles bestens gelaufen für Antonelli. Und er hat sich jedes Mal einfach einen Vorsprung rausgefahren. Er hat sich da auf gar keine Duelle eingelassen. Er hatte gar keinen Bock, sich da verteidigen zu müssen. Er hat einmal die Pace des Autos genutzt, vorne weggefahren, 3, 4, 5, 8, 9 Sekunden, was auch immer, ja. Und dann hat er einfach in Ruhe sein Rennen durchgezogen. Das ist wirklich wie ein ganz, ganz großer. Wünsche mir natürlich, dass er jetzt weiter da so auf so einem Höhenflug irgendwie unterwegs ist, weil es einfach fantastisch ist zu sehen, wie so ein junger Mann da einen nach dem anderen gewinnt. Andererseits wünsche ich mir natürlich, dass er vielleicht auch mal vom Pech verfolgt wird, einfach um ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen und eine spannende WM, die wünschen wir uns irgendwie auch alle. Also eigentlich ist egal, was kommt. Es wird sowieso ein epischer Win für alle Fans. Entweder geht dieses Antonelli-Märchen weiter oder es wird nochmal spannender in der WM. Gucken wir mal. Es ist auf jeden Fall großartig, das mit anzusehen. Das ist Geschichte, die da gerade geschrieben wird. Wir werden sicher in vielen, vielen Jahren noch daran zurückdenken. Toll. Also wirklich 10 von 10. Besser geht nicht. Bei George Russell würde ich es auch kurz halten, denn ich glaube, es wäre fast eine eigene Episode wert. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wer jetzt bis zum Ende guckt, ja, wir sind jetzt mehr oder weniger am Ende der Episode. Ein großer Test. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, ob ihr Lust hättet, eine Folge zu George Russell zu sehen von uns, wo wir da mal ein paar Quervergleiche anstellen. Ich denke, da, ihr habt da ein paar gute Ideen, glaube ich, wie wir mal die Situation von George Russell beleuchten können. Ein paar spannende Blickwinkel. Es ist im Moment auf jeden Fall eine mistige Situation für ihn. Er hat jetzt endlich ein WM-fähiges Auto und dann von allen Seiten irgendwie alles Pech der Welt drischt auf ihn ein. Das zehrt sicher, ja, an der Psyche. Da muss er jetzt aber irgendwie rauskommen. Er muss sich selbst wieder aufbauen. Sein Team muss ihm dann natürlich dabei helfen und das geht am besten durch, ja, gute Ergebnisse. Vielleicht ja schon beim nächsten Rennen in Barcelona, in Spanien. Traue ich ihm absolut zu. Er hat aber, das hat er selber gesagt, im Moment kein Vertrauen ins Auto. Das stimmt mich dann doch ein bisschen nachdenklich, denn die ersten 1, 2, 3 Rennen war super. Ja, da war er auf jeden Fall schnell. Auch ein Fünkchen schneller als Antonelli, würde ich behaupten. Aber seitdem wir im April diese Pause hatten, seitdem alle Teams Upgrades gebracht haben, kommt Russell nicht mehr so gut mit dem Auto klar. Antonelli sehr wohl. Aber es ist natürlich auch seine Aufgabe dann, also die von George Russell, da diese Probleme aus der Welt zu schaffen, systematisch, analytisch, nach und nach und dann wieder das Maximum aus dem Auto zu holen. Das ist die Jobbeschreibung eines Formel-1-Fahrers und bin mir sicher, er kann das. Wenn die Psyche dann wieder mitspielt, wenn ihn das Pech ein bisschen beiseite lässt, dann kann das noch sehr, sehr spannend werden. Wir hatten jetzt, naja, ein bisschen über ein Viertel der Saison haben wir jetzt gesehen. Es werden ja nur 22 Rennen sein dieses Jahr. 6 hatten wir schon. Also da ist noch eine ganze, ganze Menge drin. Ich freue mich. Das wird sehr spannend aus vielerlei Gründen. Ja. Wir haben ja jetzt auch schon über die Motorengeschichte gesprochen in einer separaten Episode. Auch da kann es noch zu Verschiebungen kommen in der Hackordnung. Ach, ich freue mich, ich freue mich. Es geht bald schon weiter. Und ich würde sagen, ich habe nichts mehr zu melden, zumindest nicht zu den Mercedes-Piloten. Hast du noch was, Sebastian? Ansonsten Deckel drauf.
Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir diskutieren sehr, sehr gerne mit euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dann.
Ciao, ciao. Tschüss.